alles, was so wegtrösten ist, ne? So, das wird schon wieder, oder du bist ja noch jung, oder, ne? Ja, ja, es gibt da verschiedenste Sätze, also die bei Trauernden gar nicht gut ankommen, und die gehen alle um das Thema, ja, Trost oder reiß dich doch mal zusammen, oder es ist doch schon jetzt, ne, das zweite Weihnachten und immer noch heulst du, oder alles wie du musst mal, ne, du musst jetzt mal raus, ne, du musst mal dies machen, du musst mal wegfahren, du musst dir mal einen Freund suchen. Also das sind so Ratschläge, ne, wo die Schläge da im Vordergrund stehen, die nicht gut sind. Also was man sagt oder sagen kann, ist, dass man sich interessiert für den anderen. Wie geht's dir? Ist, ne, ist natürlich, ja, wie soll's mir schon gehen? Kommt dann immer, ja, wie fühlst du dich? Wie ist es gerade? Und dann aber auch einfach zuhören. Ja, zuhören ist das probate Mittel. Und vor allem sollten die Menschen, die dann zuhören wollen, wirklich zuhören und nicht nur eine halbe Minute zuhören und dann wieder sagen, naja, also bei mir war das damals so, ja, als ich meine Mutter verloren habe oder als ich meinen ersten Freund verlassen habe. Ja, da war das dann. Und dann kommt ein 2-Stunden-Monolog. Also das ist, halte ich auch für nicht so schön und nicht so angenehm für die Person, die da zuhören muss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute, wenige Tage vor Weihnachten, sprechen wir in diesem Podcast einmal nicht in der Tiefe über meinen Gast und ihr Leben, so wie wir das sonst tun, sondern über ein Thema, mit dem in diesen Tagen wirklich sehr viele Menschen zu kämpfen haben. Was ist eigentlich, wenn die Feiertage nicht das Fest der Liebe, sondern das Fest der Krise werden könnten? Weihnachten und Neujahr sind ja Anlässe, zu denen Menschen sehr, sehr unglücklich sein können, aus ganz verschiedenen Gründen. Trauer um Angehörige oder um Freundinnen und Freunde, die gestorben sind oder die auf andere Art unser Leben verlassen haben. Trennungen, Scheidungen, aber auch schwere Krankheiten, körperliche wie psychische, können ein Grund dafür sein, dass es Menschen in diesen Tagen wirklich schlecht geht. In dieser Folge wollen wir ganz konkrete Tipps für die Feiertage geben. Wir wollen diese Gefühle ein bisschen einordnen und darüber sprechen, wo es Hilfe gibt. Dafür ist heute Anke Wagner bei mir. Sie ist Psychologin, geschäftsführende Vorständin des Hospizvereins Bamberg und leitet den Arbeitskreis Trauerbegleitung. Herzlich willkommen, Frau Wagner. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Die Menschen, die ich gerade beschrieben habe, eint eines, nämlich sie trauern. Was ist eigentlich Trauer genau?
Ja, Trauer ist die Reaktion auf einen Verlust, den wir erlitten haben. Und ja, da geht's uns schlecht. Wir fühlen uns angegriffen psychisch. Also ich habe vielleicht psychische Schmerzen, eine Trauerreaktion, ein Einsamkeitsgefühl. Also es kann auch begleitet sein von körperlichen Symptomen wie Schlafmangel oder dass ich schlechter einschlafe, Appetitlosigkeit, Schmerzen können sich verstärken, das ist bei vielen Trauernden der Fall, Konzentrationsprobleme, Angst, Wut, also alle möglichen Dinge, die uns psychisch so aus der Bahn werfen, können Symptome der Trauer sein. Also Trauerreaktion auf einen Verlust mit einer, ich möchte jetzt sagen, nicht Traueraufgabe, aber mit einem Prozess, der da kommt. Nämlich das ist ein Anpassungsprozess an eine neue Lebenssituation. Ob jetzt jemand verstorben ist, dann habe ich die Lebenssituation, dass ich jetzt alleine bin, ohne die Person. Bei einer Trennung habe ich es ähnlich, ja. Oder ja, auch wenn ich meinen Beruf verloren habe, habe ich so eine Krisensituation. Also immer, wenn es um Trauer geht, dann ist es die Reaktion auf einen Verlust.
Jetzt habe ich ja gerade in der Einleitung schon ein paar verschiedene Gründe aufgezählt, warum Weihnachten ein trauriges Fest sein könnte. Mhm. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus der häufigste Grund dafür, warum es Menschen an Weihnachten schlecht geht? Ist das tatsächlich Trauer um jemanden oder sind es eher andere Gründe?
Also Trauernden geht es schon schlecht aufgrund ihrer Trauer, besonders im ersten Jahr. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, ja, psychische Erkrankungen, psychische Störungen, Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, Menschen, die gerade verlassen worden sind, ja, einsame Menschen, ältere Menschen, aber auch Jugendlichen geht es teilweise nicht so gut, weil sie nicht in ihrer Peer Group sein können. Ja, sind Weihnachtsferien, die sind jetzt in die Familie gezwungen. Also da können ganz unterschiedliche Gruppen von betroffen sein. Mhm. Oder auch Menschen, bei denen alles so vordergründig so super funktioniert im Leben. Ne? Selbst die können betroffen sein. Und dann kommt Weihnachten, so eine Pause. Ja, oder Menschen, die im Schichtdienst arbeiten müssen, die nicht frei nehmen können. Polizisten, ja, Pflegepersonal. Mhm. Also verschiedenste Menschen, die wirklich betroffen sind von diesen, ja, teilweise krisenhaften Tagen, die dann auf sie zukommen.
Sie haben mir im Vorgespräch was gesagt, was mich total überrascht hat, nämlich, dass es an Silvester und Neujahr eigentlich für viele noch schlimmer ist als an Weihnachten. Warum ist das so?
Also ich möchte es nicht sagen, dass es für alle so ist, ja, aber das ist so eine der Rückmeldungen, die ich oft auch aus Trauergruppen, die ich begleitet habe, mitnehme. Naja, dieses Silvester, das alte Jahr beenden und das neue Jahr anfangen, kann schon eine Herausforderung sein, weil man sich ans letzte Silvester erinnert. Da hat man sich alles Gute gewünscht, ne, fürs neue Jahr, und es war kein gutes Jahr. Und Trauernde sind ja gerade in einem Zustand, wo sie sich die Zukunft gar nicht so gut vorstellen können oder wollen. Weil sie sagen, na, weiß nicht, ob ich eine Zukunft habe, die mir jetzt noch gefällt. Eigentlich gefällt mir mein Leben so im Moment, wie es ist, gar nicht. Und da kann das ja nochmal ein schwierigeres Gefühl sein, vor allem, weil alles konzentriert sich auf Weihnachten. Vielleicht sind die auch Weihnachten noch in die Familie integriert oder haben noch Freunde, und Silvester wird dann so eher vergessen und Neujahr, aber es kommt ja nochmal. Und noch etwas, das sind so die Tage zwischen den Tagen. Also da ist eine lange Zeit nichts. Ne? Viele Feiertage hintereinander, vielleicht fallen die dann auch noch auf unter die Woche, dann ist Wochenende, Geschäfte geschlossen, alles still, und dann kommen auch noch die drei Feiertage, dann ist ein, zwei Tage mal wieder Leben und dann kommen schon wieder diese Feiertage. Also so eine Häufung, und also die Adventszeit ist schon schwierig, wo alles glitzert und glimmert. Dann ist es dunkel, es wird sehr, sehr schnell dunkel. Es sind die dunkelsten Tage im Jahr, und dann kommt auch noch dieses Ende dieser Zeit. Also es kann sich da einfach zuspitzen. Das sind die, ja, mehrere Gründe, die dazu führen, dass es als noch schwieriger erlebt wird.
Sie haben auch gesagt in unserem kurzen Vorgespräch, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Folge früh genug vor Weihnachten ausspielen können. Deswegen erscheint sie auch nicht im eigentlichen Rhythmus, sondern schon ein paar Tage früher. Denn Sie haben gesagt, Planung ist wahnsinnig wichtig für diese Phase. Was kann ich tun, um dieses Fest möglichst gut zu gestalten?
Genau, also Planung ist immer gut, oder Struktur ist immer gut, wenn es um psychische Themen geht. Und wenn man sich also in der Adventszeit einfach so ein Gedankengebilde aufgebaut hat, oh Gott, was mache ich in den Weihnachtstagen? Hoffentlich überstehe ich das ganz gut. Soll ich zum Friedhof? Soll ich in die Kirche? Dann ist es angsterfüllend für manche Menschen. Ja, also, und da bildet sich dann schon so eine graue Wolke, ja, so was Unbestimmtes. Und für uns Menschen ist es immer schwierig, wenn wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Und Angstgefühle verstärken jegliche Trauersymptome auch. Und da ist es einfach gut, man hat einen Plan im Kopf, möglichst konkret, was man an diesen Weihnachtsfeiertagen macht. Und es kann wirklich so weit gehen, dass ich mir eine Liste schreibe, ja, eine Agenda schreibe sozusagen, dass ich sage, 8 Uhr aufstehen, 9 Uhr Frühstück, 10 Uhr Spaziergang, 11 Uhr Telefonat mit meiner Freundin, 12 Uhr Suppe essen, 13 Uhr, keine Ahnung, kurzen Film schauen, 14 Uhr kurzen Spaziergang. Oder wenn ich empfindlich bin, wenn alle spazieren gehen, gehe ich lieber um 18 Uhr spazieren, wenn es dunkel ist, oder um 9 Uhr. Und dann mache ich einfach um 17 Uhr nochmal einen kleinen Chat mit einer Freundin. Also das ist wirklich alles ganz minutiös geplant ist. Und dann hat man eine gewisse Sicherheit, wie dieser Tag ablaufen kann. Und dann kann ich das auch einfach auch abarbeiten. Und das gibt Struktur, das gibt Halt. Und wenn man das noch im Bewusstsein macht, dass man in diesen Tagen jetzt nicht glücklich sein muss und nicht glücklich sein wird, ja, dass man sie einfach gut übersteht, ohne ganz tief zu fallen. In dem Bewusstsein finde ich solche Planungen recht gut. Muss jetzt nicht so minutiös sein, wie ich es gerade aufgezählt habe. Mhm. Ja, man kann auch sagen, okay, am 24. verbringe ich abends vielleicht eine Stunde mit meiner Familie. Am 25. gehe ich da und dahin essen. Also, dass man so ungefähr einen Ablaufplan hat.
Mhm. Ich halte es für eine ganz schwierige Frage rauszufinden, ob es trauernden und einsamen Menschen gut tut, in dieser Zeit bei anderen zu sein oder nicht. Denn man bekommt ja auch so ein bisschen dann vorgelebt, was man nicht hat. Also wenn man als einsame Person zum Beispiel bei einer großen fröhlichen Familie eingeladen ist, kann sich natürlich diese Fröhlichkeit sehr übertragen und das kann sehr schön sein. Aber es kann auch so ein Vorhalten sein dessen, was man sich vielleicht selber wünscht, was man nicht hat. Wie finde ich raus, wann ich zum Beispiel eine Einladung besser ablehne? Oder soll ich sie annehmen und dann lieber gehen, wenn es mir nicht gut tut? Also wie ist es, wenn man in so einer schwankenden Situation ist und eigentlich gar nicht genau weiß, was einem jetzt gut tut oder was einem vielleicht eher sogar die Situation noch verschärft?
Ja, das ist so der springende Punkt. Also ich finde immer, Trauernde wissen schon, was ihnen gut tut und was sie nicht wollen. Und oder was ihnen jetzt nicht gut tut, was ihre Situation verschlimmert. Und wenn ich mir jetzt die Situation vorstelle, dass ich eingeladen bin bei einer Familie, Kinder, ja, und ich bin eigentlich gar nicht in der Stimmung danach, dann könnte es schwierig sein, für mich dorthin zu gehen. Aber statt gleich kategorisch abzulehnen, könnte man sagen, ja, ich gucke kurz vorbei. Mhm. Ja, ich komme zum Kaffee trinken oder zum Mittagessen. Also, dass man sagt, naja, ich vertrage das jetzt keine 8 Stunden, ja, aber vielleicht vertrage ich es 1 Stunde. Mhm. Und in der Stunde ist es ganz gut, auch jemanden zu haben, wieder rauszugehen, mal was anderes zu sehen. Also, sage ich mal, diesen Trott, den man selber dann hat oder diese Enge oder diese Einsamkeit, dass man den kurz unterbrechen kann und verlassen kann. Mhm. Aber Überforderung ist auch nicht gut. Ja, das würde einem nur zeigen, dass es einem schlecht geht und dann kommt Hoffnungslosigkeit, mir wird es nie wieder besser gehen. Also das sind dann auch schwierige Gedanken, die kommen. Deswegen muss man sich schon vorher überlegen, tun mir die Menschen gut, zu denen ich da gehe? Darf ich da sein, wie ich bin? Wissen die über meine Situation Bescheid? Ja, sind die da auch bereit, in dieser Situation so ein bisschen was ja, für mich auch zu tun, zum Beispiel, dass man kurz auch über den Verstorbenen spricht, wenn sie zum Trauernde geht, ja, dass der nicht plötzlich total ausgegrenzt ist oder alle so tun, als hätte es den nie gegeben. Mhm. Ja, dass aber auch nicht der ganze Tag oder die ganze Stunde nur über Trauer und Schwere geht. Mhm. Denn, also vorhin haben Sie mich ja gefragt, was ist eigentlich Trauer? Ja, da habe ich so die Symptome ein bisschen aufgezählt, aber Trauer ist ja etwas, was gekennzeichnet ist, es ist ein normales Gefühl, ja, es ist nichts Pathologisches, nichts Krankhaftes. Mhm. Und die Trauernden können normalerweise auch andere Gefühle, also positive Gefühle, parallel erleben zu ihrer Trauer. Ja, also man kann traurig sein und kann sich trotzdem an den Kindern freuen, wie die Geschenke aufpacken, gleichzeitig, simultan. Mhm. Ja, das unterscheidet die Trauer auch von der Depression. Mhm. Ja, der Depressive wäre dafür nicht offen oder fähig. Ja, der würde sagen, ich fühle nichts. Mhm. Ja, bei mir ist die Nulllinie sozusagen. Ich kann mich nicht freuen. Aber der Trauernde, ja, der kann sich freuen und der kann Schmerz empfinden. Mhm. Muss nur gut dosiert sein, ja. Also durchaus nicht nur zurückziehen, durchaus so eine Einladung annehmen, um auf die Frage zurückzukommen, aber sich zu fragen, sind es die richtigen Leute? Will ich den ganzen Tag hingehen? Will ich nur ein Stündchen hingehen? Mhm. Will ich es mir offen lassen? Kann auch sein, ja. Je nachdem, wie es mir geht, dann kann ich sagen, ich komme kurz vorbei, ich melde mich. Aber ich halte es grundsätzlich für gut, wenn man sich nicht nur zurückzieht. Mhm.
Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sich freut. Ne? Dass dieser Moment von Fröhlichkeit auch wirklich erlaubt ist in so einem Moment.
Genau, ich darf auch fröhlich sein. Also ich darf auch mein Leben genießen. Denn ja, um nochmal auf das Thema Trauer zu kommen, was ist die Trauer? Trauer ist ja von der Reaktion eines Verlustes, diese Symptome, die ich vorhin beschrieben habe, dann hin zu einem Leben ohne die verstorbene Person. Also es ist ein Anpassungsprozess an eine neue Lebenssituation und zwar ein Leben ohne die Person, die verstorben ist.
das gilt wahrscheinlich bei Trennungen ganz ähnlich. Ne? Auch das ist ein
genau.
Trauerprozess und ein Ablösungsprozess.
Genau, da haben wir auch einen Anpassungsprozess, nur mit dem Unterschied, dass die Person meistens nicht verstorben ist. Mhm. Ja, die gibt's noch. Also die, mit der könnte ich noch mal sprechen, wenn ich noch was zu klären hätte. Mit dem Toten kann ich das von Angesicht zu Angesicht natürlich nicht mehr tun, mit dem Verstorbenen. Ja.
Die Feiertage sind ja auch eine Zeit, wo ganz, ganz viele Traditionen eine Rolle spielen. Ja. Man hat ein bestimmtes Essen immer gekocht oder gerade Mütter spielen da, glaube ich, eine ganz unglaublich große Rolle während der Weihnachtstage, was Traditionen angeht.
Ja.
Wie stehen Sie dazu, diese Traditionen ohne diese Menschen fortzuführen? Ist das für Sie eher was Positives, weil es eine Erinnerung ist, oder ist es eher schmerzhafter, weil einem nochmal bewusster wird, ich weiß nicht, wenn wir bei dieser Essensfrage bleiben, es schmeckt nie so wie bei Mama oder es fühlt sich irgendwie falsch an, das von ihr zu übernehmen und das selber zu machen, weil es ja immer ihres war. Also ist es eher was man fortführen sollte, oder ist es was, wo Sie sagen, es kann auch sehr gut sein, Weihnachten dann anders zu gestalten, wenn eine wichtige Person nicht mehr da ist?
Also ich halte es sogar für sinnvoll, Weihnachten dann ein bisschen anders zu gestalten. Ja, vielleicht nicht ganz anders, weil es auch schön ist zu spüren, dass man Traditionen geerbt hat, ja, mitbekommen hat, dass man, da ist ja auch viel Dankbarkeit drin. Das haben Trauernde schon auch, gerade wenn sie jetzt um die Mutter trauern, ja. Also da ist ja viel Dankbarkeit da. Und da kann es gut sein, dass man das auch macht, das Essen, wie es die Mama gemacht hat, ja. Aber vielleicht gibt man halt eine kleine andere Zutat dazu oder macht einen anderen Nachtisch, ne? Dass es nicht das Gleiche sein muss wie immer, sondern dass diese Verbindung von der Vergangenheit in die Zukunft, dass diese Brücke halt geschlagen wird, ja. Also man ehrt die Vergangenheit, die Personen, man denkt an sie, man macht's vielleicht auch in Erinnerung an sie, aber man ist schon mit einem Fuß im neuen Leben. Und man gestaltet es selber. Ja, und man darf sich natürlich auch freuen und man darf das auch genießen. Und man darf sich das erlauben. Man darf sich auch erlauben, was zu verändern. Also es muss nicht immer so sein. Ja, die Welt verändert sich. Das ist einfach unser Leben. Das ist Veränderung. Ja.
Gibt es Situationen, wo Sie empfehlen würden, fahr weg, fahr irgendwo hin, wo es gar nicht nach Weihnachten aussieht, mach irgendwie einen schönen Urlaub in der Südsee oder sonst irgendwas? Damit du nicht vor Ort sein musst, gibt es solche Fälle?
Ja, die gibt's. Also ich kenne viele Trauernde, die in den ersten 1, 2, 3 Jahren wirklich gesagt haben, das halte ich hier gar nicht aus, das kann ich nicht sehen, ich werde verrückt, ich muss aus der Situation raus. Ist auch ein probates Mittel, die Situation zu verlassen, eine schwierige Situation, letztendlich immer. Ich kann das entscheiden, kann wohin fahren, wo es nicht nach Weihnachten aussieht. Aber auf Dauer ist es schwierig, ne? Auf Dauer wird es zum Vermeider und zum Vermeidungsproblematik. Und die sind psychisch immer schwierige Geschichten. Also die haben auch immer andere Auswirkungen noch. Aber in den ersten 1, 2, 3 Jahren gibt es sicher Fälle, wenn der Todesfall sehr plötzlich war, sehr schmerzhaft war, wenn es, wenn die Person selber sagt, da fühle ich mich überhaupt nicht dazu in der Lage, ich muss wegfahren. Mhm. Und das ist auch okay, die fahren dann weg, die kommen wieder und hatten für sich eine gute Zeit und kommen dann auch gut damit zurecht. Also es ist ein probates Mittel und kann gut genutzt werden, nur es kann sich halt nicht jeder leisten, muss man auch so sehen. Ne? Also es ist nicht für jeden.
Ja, völlig richtig. Sie haben vorhin so im Nebensatz gesagt, wenn man jemanden besucht, sollte nicht die Trauer als Gesprächsthema im Vordergrund stehen. Genau, also sie sollte natürlich vorkommen. Ne? Wir wollen ja nicht ignorieren, dass dieser dramatische Einschnitt, ob jetzt Trennung oder Krankheit oder der Verlust eines Menschen, wir reden die meiste Zeit gerade über Trauer, weil das ihr großes Thema in der Hospizarbeit ist.
Genau.
Aber ich glaube, vieles davon lässt sich auch sehr gut übertragen auf andere Fälle von einfach Problemen, die wir haben, weswegen Weihnachten furchtbar sein kann.
Ja.
Aber wenn Sie jetzt sagen, in den Gesprächen sollte man natürlich anerkennen, dass dieses dramatische Ereignis stattgefunden hat, dass ein Mensch nicht mehr da ist oder eine Beziehung nicht mehr da ist oder dass es gerade ein großes Krankheitsthema im Leben gibt, sollte das aber nicht zum Hauptthema machen. Gibt es Sätze, von denen Sie wissen, die immer gut gemeint sind, die aber tatsächlich eher das Gegenteil bewirken als das, was sie sollen? Gibt es was Sie Freunden, Einladenden, Angehörigen als Rat mitgeben können, was ich gut sagen könnte und was ich besser gar nicht sage?
Ja, muss ich jetzt wieder so auf die Trauer beziehen, weil ich glaube, da lässt sich es auch ganz gut plakativ machen. Also alles, was so wegtrösten ist, ne? So, das wird schon wieder oder du bist ja noch jung oder, ne? Ja, ja, es gibt da verschiedenste Sätze, also die bei Trauernden gar nicht gut ankommen und die gehen alle um das Thema, ja, Trost oder reiß dich doch mal zusammen oder es ist doch schon jetzt, ne, das zweite Weihnachten und immer noch heulst du oder alles wie du musst mal, ne, du musst jetzt mal raus, ne, du musst mal dies machen, du musst mal wegfahren, du musst dir mal einen Freund suchen. Also das sind so Ratschläge, ne, wo die Schläge da im Vordergrund stehen, die nicht gut sind. Also was man sagt oder sagen kann, ist, dass man sich interessiert für den anderen. Wie geht's dir? Ist, ne, ist natürlich, ja, wie soll's mir schon gehen? Kommt dann immer, ja, wie fühlst du dich? Wie ist es gerade? Und dann aber auch einfach zuhören. Ja, zuhören ist das probate Mittel. Und vor allem sollten die Menschen, die dann zuhören wollen, wirklich zuhören und nicht nur eine halbe Minute zuhören und dann wieder sagen, naja, also bei mir war das damals so, ja, als ich meine Mutter verloren habe oder als ich meinen ersten Freund verlassen habe. Ja, da war das dann. Und dann kommt ein 2-Stunden-Monolog. Also das ist, halte ich auch für nicht so schön und nicht so angenehm für die Person, die da zuhören muss.
Nee, ist es auch nicht. Ne? Also,
ja, genau.
Es negiert ja auch ein bisschen die aktuelle Erfahrung dann dessen, ja, der da gerade also, angefangen hat zu erzählen.
Ich denke so, dieses Angebot magst du mir kurz erzählen, musst du aber auch nicht. Ja? Ich bin da, ich höre zu und oftmals überschätzen wir die Antworten, die wir geben, die sind nämlich gar nicht so wichtig. Also wichtiger ist wirklich, dass wir einfach da sind. Das mit aushalten ist ja auch ein schweres Thema. Mhm. Ja, also die Personen, die jemanden einladen in die Familie, in den Weihnachtstagen, die wissen ja auch, die holen sich ja auch eine gewisse Schwere oder ja, in die Familie, ins Haus. Und ja, vielleicht diese halbe Stunde demjenigen widmen, dass wir sagen, Mensch, ja, wollten das einfach noch mal zum Thema auch machen, wir erinnern uns an die Person oder damals als, ne, und dann aber auch wieder sagen, es ist gut jetzt, das haben wir dem gewürdigt, jetzt machen wir was anderes oder es gibt auch noch ein anderes Thema. Mhm. Also es sind immer diese zwei, diese Pendelbewegungen, ne? Also wenn wir die Trauermodelle auch anschauen, die es gibt, gibt ja diese Trauerphasen, kennt jeder, ja, also 4 Phasen, 5 Phasen, also Freud hat schon Phasen aufgestellt, der Trauer, ja, das ist wirklich über 100 Jahre alt, diese Modelle. Aber es gibt neue Modelle, die das Erleben anders beschreiben und eins ist so ein Pendelmodell, das heißt, man beschäftigt sich auf der einen Seite mit dem verlustorientierten Verarbeiten. Das sind wirklich diese schmerzhaften Prozesse, das Weinen. Ja, also die Trauerarbeit, so wie wir es nennen. Ja, und auf der anderen Seite mit einem Bewältigungsmechanismus, den wir haben, also in die neue Rolle schon reingehen als Witwe, Witwer. Ja, also die neue Rolle heißt, ich schreibe jetzt Geschichte in dem Leben ohne die verstorbene Person. Und es ist ein Hin und Her. Ja, die neue Rolle bedeutet auch neue Erfahrungen, vielleicht auch schöne Momente, die ich erleben darf. Und wenn dieses Pendeln gelingt zwischen der Trauerarbeit und der neuen Rolle, dann ist das eigentlich die Trauer, von der wir wissen, dass es ein sehr guter Anpassungsprozess sein wird.
Was ist mit Menschen, die einsam sind, ohne gerade in einer Trauerphase zu sein? Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die einfach schon lange alleinstehend sind, die keine Familie haben, die sie einlädt, die vielleicht wirklich die einfach allein sind auf der Welt. Was raten Sie denen?
Ja, also Einsamkeit wird ein Thema in den nächsten Jahren werden, weil wir ja auch unsere Familienkonstellationen alle verlassen. Also Einsamkeit, wenn es mich belastet über gerade diese Feiertage, würde ich auch vorher anfangen zu planen. Ich würde gucken, wo gibt's Angebote? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, über Weihnachten vielleicht in einer Gruppe unterzukommen? Also ich hatte mal eine Person, die ist Weihnachten auch in so einen Meditationszirkel gegangen. Also die hat halt den Hang dazu oder die Interessen danach gehabt. Also es gibt schon wirklich Angebote, wenn ich dafür offen bin, dass ich auch die Zeit verbringen kann. mit anderen gemeinsam oder zumindest teilweise mit anderen gemeinsam, also organisiert. Man kann in den kirchlichen Dingen, in kirchlichen Aspekten nachgucken. Man kann aber auch Reiseveranstalter kontaktieren, ja. Ob es über Weihnachten für alleinstehende Menschen Reiseangebote gibt. Es gibt vielleicht auch Selbsthilfegruppen, die genau dieses Thema adressieren, Einsamkeit. Und über Weihnachten vielleicht, ja jetzt keine Reise, aber vielleicht ein Essen oder ein Treffen organisieren. Also da muss man sich auch darum bemühen. Und wenn, ich sage jetzt mal, am Weihnachtstag alle Stricke reißen und ich sage, jetzt sitze ich schon wieder alleine da. Ja, eigentlich hätte ich mir gewünscht, das ist dieses Jahr nicht so. Mein ganzes Leben ist gerade, wächst mir über den Kopf. Dann kann man immer noch entweder den Krisendienst anrufen oder die Telefonseelsorge anrufen. Oder ich kann auch mit der Telefonseelsorge übrigens chatten oder E-Mails schreiben, was für einsame Menschen vielleicht auch eine Möglichkeit ist. Also gibt es jetzt wirklich moderne Angebote auch, nicht nur telefonieren.
Macht das einen Unterschied, wenn man telefoniert, weil man die Stimme eines Menschen hört?
Interessante Frage. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass auch das Chatten oder das E-Mail-Schreiben oder das Briefeschreiben ein sehr, sehr entlastender Aspekt sein kann, weil ich eben gerade nicht die Stimme eines anderen höre, ja, oder weil ich niemanden gegenüber habe, dem ich sofort antworten muss, wenn er mich fragt oder wo ich ein 2-Stunden-Gespräch führen muss. Oder auch das Konzept Nähe durch Distanz, dem ich vielleicht in einem Chat oder in einem Brief, einer E-Mail wirklich schwere Themen erzählen kann, ja, die mir auf der Seele liegen, die ich jetzt überhaupt nicht so im Gegenüber und schon gar keinem Familienmitglied oder einem Freund erzählen möchte. Ja, Suizidgedanken zum Beispiel, die ja andere Menschen auch sehr belasten, die sehr stigmatisierend wirken können. Und da ist es, diese Nähe durch Distanzkonzept zeigt, dass gerade die schwersten Themen aller schweren Themen gerne in Chats oder in E-Mails ausgetauscht werden bei der Telefonseelsorge.
Jetzt sprechen Sie gerade den wirklich die düsterste Möglichkeit an, die in so einer Krise hochkommen kann, nämlich wirklich einen Todeswunsch zu haben. Das ist der Moment, in dem wirklich Hilfe nötig ist und mit dem man auf keinen Fall alleine sein sollte. Wer ist da der richtige Ansprechpartner? Also wenn es wirklich Menschen gibt, die in den nächsten Tagen sich so schlecht fühlen, dass sie wirklich mit einem Todeswunsch ringen, wohin sollten die sich wenden?
In Bayern hätte ich gesagt oder sage ich wirklich den Krisendienst Bayern anzurufen. Das ist eine 0800er Telefonnummer. Da erreiche ich auf jeden Fall jemand. Vielleicht muss ich auch zweimal anrufen, weil es besetzt ist, aber dann ist eine Stimme dran quasi, rufen Sie nochmal an oder die Telefonnummer erscheint auch und man wird zurückgerufen. Weil der Krisendienst ist genau, also quasi eingerichtet für solche Fälle, nämlich für psychiatrische Erkrankungen, ja, und ein Suizidgedanken wäre so etwas, ja, das so schwerwiegend ist, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann und soll. Und der Krisendienst ist nicht nur am Telefon für jemanden da, sondern wir haben auch die Möglichkeit, den aufsuchenden Dienst, also wir haben die Möglichkeit, jemanden dann hinzuschicken. Wir fahren zu zweit dann zu den Personen und können uns vor Ort wir haben Zeit, ja, die Lage einschätzen und wir können auch eine Klinik raussuchen, wenn das sein muss. Wir begleiten die Leute bei der Entscheidung. Wir können organisieren, dass ein Transport dorthin geht. Also man kann den Notarzt anrufen und einen Krankentransport organisieren. Ja, also all diese Dinge können dann in Begleitung stattfinden. Da helfen wir.
Die verschiedenen Möglichkeiten, die Telefonnummern, die E-Mail-Adressen, die Websites, verlinken wir alle in den Shownotes und schreiben sie auch in den begleitenden Artikeln nochmal auf, damit diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, sie dann auch finden können.
Genau.
Genau. In diesen Situationen, wenn Sie da hinkommen in so einem Krisendienst, was sind so die klassischen Erfahrungen, die Sie machen? Was geht in den Menschen, denen es so schlecht geht, gerade vor?
Ja, da müssen wir unterscheiden, also welches Problemspektrum. Ja, also wir können eine psychiatrische Krise haben. Beim Krisendienst Der ist ja gegründet eben für gerade diese psychiatrischen Sachen. Also da können Menschen anrufen, die gerade einen psychotischen Schub haben, ja, also Schizophrenie-Erkrankte. Es können Menschen anrufen, die in einer schweren Depression sind, die sich von Suizidgedanken nicht distanzieren können. Es rufen Menschen an, die aber auch in einer familiären Krise sind, ja, wo sie sagen, ich weiß es nicht mehr, was ich machen soll. Wir haben auch schon Frauen im Frauenhaus untergebracht. Also das ist wahnsinnig breit gefächert, ja, immer wenn es darum geht, ich weiß, jetzt ist die Krise so arg, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll, dann kann ich diese Hilfe in Anspruch nehmen. Also sehr oft sind Suizidgedanken wirklich dabei, dass man sagt, ja, die Gedanken, die drängen sich auf, aber dann sind es auch Menschen, die das kennen, also die kennen ihre Suizidgedanken. Die sind meistens schon in Behandlung, die sind schon, haben Erfahrungen gemacht in psychiatrischen Einrichtungen, Kliniken und sagen, ja, es bringt mir nichts, ich will jetzt nicht wieder in die Krisenstation gehen. Ja, ich brauche jetzt vielleicht nur mal 2 Stunden jemand, der mich unterstützt, da wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Und dann ist es ganz gut, da vor Ort zu sein.
Absolut. Ja. Sie haben gerade die Frauen angesprochen, die in Frauenhäuser gebracht werden müssen. Das ist ein Thema, über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Bei manchen Paaren und Familien ist es auch deswegen eine große Krise, weil es zu Gewalttaten kommen kann, weil Situationen eskalieren, weil es Alkoholprobleme gibt, die sich dann nicht mehr, also denen man nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Da treffen ja auch ganz viele Frustrationen ganz oft dann treten zutage, die man ansonsten im Alltag vielleicht irgendwie wegschieben kann. Was raten Sie in so einer Situation, wenn jemand gerade wirklich denkt, oh mein Gott, die nächsten Tage könnten wirklich gefährlich für mich werden?
Also wenn jemand denkt, die könnten gefährlich für mich werden, dann sollte derjenige oder diejenige nicht in der Konstellation diese Tage verbringen. Weil das ist ja schon eine Angst vor ganz konkreten Gewalt erleben. Ja. Also dann sollte man wirklich sagen, wo kann ich stattdessen Weihnachten feiern? Ja, bei einer Freundin, bei den Eltern und möglichst die Koffer packen und nicht in der Beziehung oder so bleiben. Das ist ganz klar, weil das sind klassische Tage, ne, wo jeder hohe Erwartungen hat, dass es schön ist. Jeder hat am besten hohe Erwartungen an den anderen, dass er sich so und so verhält oder dies und jenes sagt. Und dann reichen oftmals Kleinigkeiten, ja. Oder es kommt wieder so ein Trigger-Thema, ja. So Trigger sind natürlich Dinge, die, ja, was auslösen in Menschen. Und das ist, kann unschön werden. Und deswegen versuchen, die Trigger zu vermeiden. Und wenn ich Angst habe, gar nicht hingehen, gar nicht, ja, versuchen, was zu planen, was dann einen Aufenthalt zu planen woanders oder ich fahre weg. Aber es ist halt oft so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir jetzt über diese Beziehungen sprechen, dass das so toxische Beziehungen sind. Ja, ich kann eigentlich gar nicht gehen, das traue ich mich gar nicht und dann habe ich auch irgendwo wieder Angst, ja, dass die Beziehung auseinandergeht, wenn ich jetzt gehe. Also das sind so schwierige Dinge, da ist guter Rat und einfacher Rat oft ganz schwierig.
Also gerade wenn Kinder betroffen sind, ne? Also ja, Kinder zu Weihnachten aus einer Familie rauszuholen und zu sagen, wir fahren woanders hin, ist natürlich auch nicht einfach umzusetzen.
Aber in der Familie, also es sind ja nicht alle Familien gleich gewalttätig, ne? Aber es kommt in vielen Familien so diesem typischen Weihnachtsstreit, sage ich mal. Also wir eigentlich schönes Weihnachten geplant, aber dann streiten wir uns am Esstisch oder die üblichen Themen kommen. Und auch da kann man sich also als Familie vorher schon zusammensetzen und kann sagen, Mensch, also dieses Weihnachten, wir müssen jetzt nicht das beste Weihnachten aller Zeiten verbringen, aber vielleicht schaffen wir es, ohne dass wir uns streiten oder zoffen. Und dann kann man zum Beispiel ausmachen, dass man verschiedene Themen, die immer wieder zu Streit führen, ja, also keine Ahnung, Politik, ne, führt zu Streitereien am Essenstisch, Gewicht, ja, du isst zu viel, zu wenig, Alkohol, ja, du trinkst zu viel, zu wenig. Also da kann man schon gucken, dass wir sagen, also einige Themen vermeiden wir vielleicht, wir reden da nicht drüber. Oder es gibt Alkohol erst nach dem Essen oder erst zum Abendessen. Also dass man das ein bisschen plant ganz einfach auch, ja.
Und also die auch Größen, da wieder der Faktor, genau, so aber früh wie möglich besprechen.
So früh wie möglich besprechen, ja. Oder solche Worte einführen, dass man sagt, stopp, also wir nehmen jetzt ein Wort und wenn das jemand sagt, dann wechseln wir sofort das Thema.
Ja. wenn es mir jetzt doch schlecht geht. Also ich habe all ihre Ratschläge befolgt, ich habe alles versucht und trotzdem geht es mir richtig, richtig schlecht und mich überkommt so ein richtiger Weinkrampf. Oder also ich merke, da staut sich jetzt was, was raus muss. Was würden Sie empfehlen? Lasse ich das zu und gebe mich richtig hin und versinke, wie meine beste Freundin immer sagt, in meinem Matscheloch? Oder versuche ich, mich da selber am Zopf rauszuziehen und den Tag irgendwie besser werden zu lassen und also erlaube mir so einen Zusammenbruch nicht und gehe lieber eine Runde spazieren oder suche mir einen schönen Film oder beides? Was würden Sie empfehlen?
Ja, also wenn Emotionen so aufgestaut sind, ist Weinen manchmal ganz gut. Ja, also Weinen entspannt das Nervensystem, das fährt es auch wieder runter. Und wenn wir jetzt bei den Trauernden bleiben, würden wir sagen, Weinen stört uns gar nicht. Ja, also das ist wirklich auch eine gute Emotion. Weinen Sie ruhig. Wenn es sich jetzt um ein eher hysterisches Weinen mit Hyperventilation oder so, ja, dann würde ich sagen, guck, dass du gut in den Körper wiederkommst. Also vielleicht Hände unter kaltes Wasser oder Techniken, die einen wieder ins Hier und Jetzt bringen. Und das kennen die Patienten aber normalerweise. Also die kommen auch aus Kliniken raus und haben diese Techniken gelernt. Die haben eine Notfallliste. Die wissen, was sie machen müssen, um sich wieder runterzubringen. Aber Trauernde sollen ruhig weinen, aber nicht den ganzen Nachmittag, ja, sondern sagen, okay, die nächste halbe Stunde, okay, gut, aber dann auch wieder die Situation ändern. Also duschen gehen, ne? Wärme ist immer gut fürs Nervensystem auch. Oder spazieren gehen oder jemanden anrufen, kurz. Nicht ewig quatschen, aber vielleicht 5 Minuten. Was kochen, was häkeln, was sich beschäftigen, eine kleine Aufgabe erfüllen, Schubladen ausräumen, irgend sowas. Also dass wirklich das dann auch wieder aufhört.
Das mit den Händen unter kaltes Wasser ist ein super Trick. Was gibt's noch, um sich so wieder in die Realität zu katapultieren? Sind ja nicht alle, die uns jetzt zuhören, schon mal irgendwo in der Klinik gewesen und kommen mit solchen Coping-Strategien raus?
Ja, also eine der Strategien ist diese 5-4-3-2-1-Technik. Also ich, wenn es wirklich ganz schlimm wird und ich denke, jetzt halte ich jetzt irgendwie mich zerreißt, ja, dann kann ich mich hinsetzen und kann sagen, okay, ich suche mir jetzt 5 Dinge, die ich sehen kann. Ja, ich sehe jetzt hier das Mikrofon, ich sehe den Hocker, ich sehe die Tafel, dann suche ich, also 5 Stück, ja, und die schaue ich bewusst an und spreche mit mir selber. Dann habe ich 4 Dinge, die ich vielleicht fühlen kann. Ah, ich kann den Stuhl anfassen, kann den fühlen, ja, ich kann den Tisch anfassen, ich kann das Glas anfassen. 3 Dinge, die ich riechen kann. Muss ich vielleicht mal den Schrank aufmachen, mein Parfum schnuppern oder riechen, ja. 2 Dinge, die ich sehen, schmecken, fühlen, riechen.
Hören
ist auch noch dabei. Ich glaube, es ist bei 4 sogar das Hören, wie jeder da Lust dazu hat, ja. Dinge, die ich hören kann und Dinge, die ich vielleicht tasten kann. Also die Sinne, ne? Die Sinne anzusprechen, das ist gut. Und das so zu üben, man kann das auch 3-4 Mal hintereinander machen, dass man wieder in die Realität kommt oder dass man wieder den Boden unter den Füßen spürt, sage ich mal. Das wäre jetzt eine der Techniken, die man machen kann. Was man noch machen kann, ist sich abklopfen, ja, also wirklich mal auf den Arm klopfen, ja, oder in die Hände oder hier oder auf die Beine klopfen. Ja, an was riechen, was sehr stark riecht, das typische Riechsalz von früher, als die Damen in Ohnmacht gefallen sind. Also das gibt's auch heute noch für Dissoziationspatienten, die also wirklich fast wie in so einen, also in einen dissoziativen Zustand kommen, nicht mehr hier sind. Die gibt so kleine Ammoniakfläschchen und da riechen sie dran und das stinkt wirklich dermaßen, dass sie ganz andere Probleme kriegen, sozusagen. Ja, okay. Das ist es, ja. Und also man kann auch an einem starken Parfum oder an irgendwie an einer Reinigungsflasche riechen. Domestos fällt mir jetzt da ein, was nicht gut riecht, ja. Was einen wieder in die Wirklichkeit holt. Aber ich glaube, das ist für normale Trauernde oder Menschen, die jetzt in einer normalen Krise sind, ist das, glaube ich, jetzt nicht so relevant.
Dann geht es schon eher wirklich um eine richtige
Dissoziation. Da geht es um psychiatrische Erkrankungen, ja. Und die wissen, was sie machen müssen.
Ich glaube, meine nächste Frage ist schwer zu beantworten, aber vielleicht geht es trotzdem. Gibt es Menschen, die schwerer betroffen sind als andere? Also gibt es Fälle oder Umstände, wo sie sagen, für die ist es am schwersten oder ist immer das, die eigene Situation die schlimmste?
Ja, also wenn man, es ist schon die eigene Situation am schlimmsten. Mhm. Wir würden nicht vergleichen, deine Trauer ist schlimmer als meine oder meine ist schlimmer als deine. Das ist ungünstig, ja, weil das Empfinden der Person steht im Mittelpunkt. Mhm. Aber, jetzt muss ich sagen, aber es gibt schon Verluste, wo man weiß, dass sie schwerer zu verarbeiten sind als andere. Ja? Also immer, wenn es gewaltsam oder plötzlich passiert oder wenn Kinder sterben. Mhm. Ja? Also das sind so Verlustarten, wo wir wissen, das wird sehr, sehr schwer. Da gibt es natürlich noch andere Verluste, ja, verschollen zum Beispiel. Oder entführt, nicht mehr gefunden, Gewaltverbrechen sind plötzlich und auch noch gewaltsam.
Ganz schrecklich.
Ja, und dann vielleicht noch Kind, ja, ganz, ganz schwer zu verarbeiten. Wo auch Beziehungen, also Elternbeziehungen dran zerbrechen können, wenn Kinder sterben, haben wir also sehr häufig. Ne? Die Prognosen sind da nicht sonderlich gut, auch für die Ehen nicht gut, man sagen. Ja. Mehrfachverluste.
Also wenn gleich mehrere Personen auf einmal...
Nicht auf einmal, auch hintereinander.
Oder das,
also, ja. Na, letztes Jahr den Ehemann verloren, dieses Jahr das Kind oder so. Na, das ist, die Psyche hat schon eine gute Regenerationsfähigkeit, aber sie braucht ihre Zeit. Und wenn es dann 2, 3 Schläge hintereinander gibt, ja, oder schwere Krankheit und dann noch das und dann noch das, also die tragen schon schwerer als andere. Jetzt objektiv gesehen, subjektiv gesehen, darf man es nicht machen, würde ich auch wirklich, würde ich das nicht tun.
Ja, also Vergleiche sind natürlich sowieso immer ganz schwierig.
Ist nicht gut.
Aber es ist trotzdem gut zu wissen, bei wem man vielleicht noch ganz besonders vorsichtig sein muss. Und
es gibt Risikofaktoren für erschwerte Trauerverläufe und das je plötzlicher, je gewaltsamer oder wenn Kinder sterben oder Mehrfachverluste.
Okay. Wie komme ich denn aus so einem Gedankenkarussell raus? Also jetzt haben Sie gerade die ganz wunderbar beschrieben, wie ich mich sozusagen wieder in die Realität holen kann. Aber manchmal ist es ja auch einfach so, dass der Kopf sich sehr selbstständig macht und man aus so einem Gedankenkarussell wirklich nicht mehr rauskommt. Haben Sie da auch noch einen guten Rat?
Ja, also auch die Tipps helfen auch gegen diese Gedankenkarusselle. Aber Gedankenstopp setzen, ja, zu sagen, stopp, jetzt nicht. Also ganz bewusst aus diesem Karussell aussteigen und dann natürlich auch was Körperliches machen. Körperliche Aktivität ist immer gut, um sich wieder zu spüren, um auf andere Gedanken zu kommen. Also abspülen, kochen, alles, was wir würden sagen, gut erdet, ja, also was irgendwie eine Verbindung mit anderen Material bringt. Jemanden anrufen, kurz chatten, eine Nachricht schreiben an jemanden. Also alles, was wirklich die Situation, also diesen Alarmmodus des Körpers durchbricht. Weil das Gedankenkarussell ist auch nichts anderes, als dass man sich irgendwo reinspiralisiert.
Wenn ich jetzt an die Feiertage denke und so mir den ganz klassischen Ablauf mal anschaue, der in vielen, natürlich nicht in allen, aber in vielen Haushalten gelebt wird, dann ist es ja oft so, dass es bestimmte Parallelen gibt. Also es wird zu bestimmten Gottesdiensten gegangen, je nachdem, ob man Kinder hat oder nicht, in die Kinderkirche, Christmette. Es gibt eine sehr klassische Zeit für den Weihnachtsspaziergang nach dem Mittagessen. Also es ist schon auffällig, was im Bamberger Hain los ist.
Okay.
Am ersten Weihnachtsfeiertag um 14.30 Uhr. Ne? Also da weiß man schon, wann, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, ob man lieber um 9 Uhr spazieren geht oder um 14 Uhr. Würden Sie sagen, es ist klüger, antizyklisch sich zu verhalten oder ist es eigentlich egal, ob jetzt mehr Leute gerade gleichzeitig mit mir spazieren gehen als sonst?
Je nachdem, ob es mich triggert. Also wenn es mich triggert, dass viele Menschen glücklich Hand in Hand spazieren gehen, ja, dann sollte ich das möglichst meiden, weil an den Tagen sind solche Trigger nicht so gut. Aber grundsätzlich, wenn es mich nicht stört, dass viele Menschen unterwegs sind, es ist also kein Trigger für mich, dann kann ich auch um 14 Uhr spazieren gehen. Ja, vielleicht ist es für manche auch beruhigend, unter Leute zu sein. Also ich kenne auch Trauernde, die sagen, ich bin so alleine, ich laufe den ganzen Tag durch die Stadt, nur um irgendwie Leute um mich rum zu haben. Also es kommt wirklich auf die individuelle Situation an.
Jetzt gibt es ja die Menschen, die auf keinen Fall anderen Menschen zur Last fallen wollen. Und als gute Freundin oder als Schwester oder als Tochter, als Mutter weiß ich vielleicht, wäre eigentlich doch ganz gut, wenn man sich zumindest mal kurz auf einen Kaffee trifft oder sich unterhält. Und Sie haben das vorhin gesagt, also man sollte Leute schon selbst entscheiden lassen und sie nicht sozusagen dazu zwingen. Mhm. Aber es gibt ja trotzdem diese Menschen, wo ich weiß, eigentlich würde es ihm oder ihr ganz gut tun, wenn sie ein bisschen Besuch bekommt oder so. Wann kann ich mich als Freundin, als Angehörige sicher fühlen, dass ich mit dem Plätzchenteller in der Hand trotzdem mal kurz klingeln und Hallo sagen kann?
Also kurz klingeln und Hallo sagen, das glaube ich, kann man immer. Das ist sogar wirklich auch wichtig, weil die Menschen entweder, weil sie nicht zur Last fallen wollen oder weil sie auch gar keinen Hang so dazu haben, weil sie denken, ach nee, da muss ich mich anziehen und dann kommt die oder der und ich will das eigentlich, vielleicht geht der ja auch gar nicht mehr. Ne? Also das ist so diese Zeiten. Trauernde wollen auch ihre Zeit für sich, die wollen auch Rückzug. Aber der Plätzchenteller in der Hand, ja, das ist okay zu klingeln. Man kann auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder kurz durchrufen und sagen, du, ich bringe dir ein paar Plätzchen vorbei. Ich klingel nur kurz. Ich komme nicht mit rein. Wenn du nicht aufmachst, ist auch okay. Ja, ist wirklich in Ordnung. Ich stelle sie vor die Tür. Mhm. Das ist sowieso was, was ich ganz gut finde, wenn man spontan bei Leuten vorbeigeht. Was gut ist für Trauernde, die sich zurückziehen, dass man wirklich ganz konkret kommt, dass man konkrete Angebote macht. Aber ja, um den Satz zu Ende zu machen, finde ich ganz gut, wenn man was mitbringt, was man vor die Tür stellen kann. Also wenn man was dort lassen kann. Mhm. Ja, zum Beispiel ein gekochtes Essen. Ja, viele Trauernde kochen sich nichts mehr warm. Die essen irgendwas zwischendurch auf die Hand. Weil Kochen oder Essen, ne, ist ein großer Trigger, gerade für ältere Menschen, die zu zweit gelebt haben.
Total.
Die haben sich immer zu zweit gekocht, dann hingesetzt, gegessen und alleine schmeckt es denen einfach
nicht mehr. Der Lehrerplatz gegenüber.
Genau. Ne? Ja, also das ist ein großes Thema. Und da weiß man auch, dass die Mikronährstoffe einfach fehlen, wenn man nur noch Weißbrot mit Scheiblettenkäse isst oder so. Ne? Also so einfach so Zeug oder in der Stadt Bratwurst, Brötchen, ja gut, das würde noch gehen. Also warmes Essen, mal eine Suppe, mal einen Eintopf oder wenn man was übrig hat, sagen, ach, das stelle ich demjenigen hin, ich gebe es vorbei, kann er sich reinholen und ganz ehrlich offen lassen, wenn er es isst, wenn er es nicht isst, ist auch gut.
Mhm. Ja. Oder gleich bewusst ein bisschen mehr machen, nicht nur, wenn ich was übrig habe, sondern wirklich dran mitdenken.
Ja, man muss, jetzt kommt so die Grenze, ne, der Übergriffigkeit, wenn ich dann, wenn ich immer mehr mache, das merkt der andere auch. Ja, das ist, also ich würde es nicht zur Regel machen, ich würde schon gucken, dass es noch so im Rahmen bleibt des Angebots und mal schauen, ob derjenige das gerne annimmt oder sich bedankt oder auch das Feedback kommt, Mensch, das hat mir echt gut getan, ja. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht immer, also jeden Tag, weil dann wird es wieder übergriffig und zu viel.
Und auffällig auch.
Ja, genau.
Es gibt ja diesen Satz, melde dich, wenn du was brauchst.
Ja.
So, wir wissen, glaube ich, aus ganz vielen Situationen, die was brauchen, melden sich im seltensten Fall. Das passiert einfach nicht, sondern man muss tatsächlich, wenn man wirklich helfen will, ein bisschen machen. Die große Frage ist tatsächlich, wo beginnt Übergriffigkeit? Woran spüre ich bis hierhin und nicht weiter?
Na, Übergriffigkeit beginnt immer dann, wenn der andere keine Wahl mehr hat, ob er Nein sagt, ob er es annimmt oder nicht. Ja? Mhm. Also, dass man sagt, ich hole dich einfach ab, du ziehst dich an, ich hole dich und du verbringst Weihnachten bei uns. Ne? Das wäre übergriffig. Mhm. Oder wenn derjenige sich erklären muss, ewig lang, warum er es nicht möchte. Mhm. Ja? Wenn man es also nicht akzeptiert, auch das ist schon so eine Grenze. Also ich finde, man sollte da ganz offen fragen, du, pass auf, möchtest du, dass wir Weihnachten vielleicht kommen, dich besuchen oder dass du zu uns kommst? Und dann kann man ja auch fragen, wie lange möchtest du kommen? Ne? Vielleicht nicht den ganzen Tag, haben wir vorhin schon gesprochen drüber. Oder wenn ich jetzt eine Familie bin und ja, ich habe Familie, drei Kinder und möchte bei meiner verwitweten Mutter, also die jetzt Witwe geworden ist, Weihnachten verbringen, 400 Kilometer weg. Ne, dann falle ich vielleicht nicht mit fünf Personen in einen Zwei-Zimmer-Haushalt ein und bleib da für vier Tage, sondern dann buchen wir uns halt ein Hotel und wir planen Weihnachten so, dass wir uns ein paar Mal sehen. Und dann kannst du entscheiden, ob du da mitkommen möchtest und dann hat die Person Ansprechpartner, aber halt nicht drei Tage und Nächte.
Mhm. Und vor allem nicht dann dieses Gefühl von, jetzt muss ich mich auch noch kümmern und...
Ja, oder ich kann, also die haben dann das Gefühl, sie können nicht mehr für sich sein und sie müssen ihre Trauer unterdrücken und wegpacken für die Zeit. Mhm. Und das ist immer wenn ich Gefühle unterdrücken muss, ist das psychisch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und es wird auch physiologisch anstrengend für die Personen, ja.
Kennen wir, glaube ich, alle, ja, ne? Wenn es uns nicht gut geht und wir können es irgendwie nicht.
Emotionsregulation aufgezwungenerweise kostet Kraft.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal kurz über Silvester und Neujahr sprechen. Mhm. Sind ja zum Glück nicht ganz so lang wie die Weihnachtstage. Wenn es einem schlecht geht, sind ein bisschen schneller rum. Silvester kann man, glaube ich, mittlerweile ganz gut verschlafen, wenn man ein paar ordentliche Noise-Canceling-Kopfhörer oder Oropax oder sonst
ganz
was
klar,
hat. Das funktioniert. Der Neujahrstag ist noch einer und dann geht die normale Woche wieder weiter.
Genau.
Aber trotzdem ist es ja auch so, es werden Böller immer frühzeitig gezündet. Das heißt, man hat auch einfach nicht die Möglichkeit, das so komplett von sich zu schieben. Man kriegt einfach mit, es ist Silvester. Jeder auf der Straße, den man trifft, wünscht einem ein frohes neues Jahr oder ein gesund neues Jahr.
Gesundes,
also man kann nicht ganz entfleuchen, wenn man vor der Tür ist.
Ja.
Ist das so, so eine Tageskombination, wo Sie sagen, einfach zu Hause einsperren, gute Filme gucken und versuchen, die Umgebung ein bisschen von sich fernzuhalten?
Wenn es triggert, der Tag, wenn der schwerfällt, kann das, weil es ein Tag ist, jetzt der Neujahrstag, ja, eine gute Möglichkeit sein, dass man sich mal die Zeit für sich gönnt und nicht rausgeht, ja, würde ich sagen, ist eine gute Möglichkeit. Oder ins Schwimmbad geht oder was man sonst gerne für sich tut an diesem Tag, ganz bewusst. Ja, es kann aber auch ein Tag sein, in dem, so schmerzhaft es auch ist, ja, ein neues Jahr startet. Indem man auch für sich sagen kann, was wäre mir wichtig in dem Jahr? Ja? Wie möchte ich das Jahr verbringen? Das ist jetzt vielleicht für die Trauernden nicht unbedingt das Allerrelevanteste, ja, aber für Menschen, die in anderen Krisen sind, ja, kann das schon sein, dass sie an dem Tag nochmal sagen, was kann ich denn tun, um meine Situation zu verbessern?
Mhm.
Oder wo gibt es Hilfsangebote, die ich in dem Jahr nutzen möchte? Selbsthilfegruppen als Stichwort.
Mhm.
Es gibt eigentlich zu vielen Sachen Selbsthilfegruppen.
Mhm.
Nicht nur die anonymen Alkoholiker, ne? Aber auch die wäre eine Selbsthilfegruppe, die sehr erfolgreich ist, wo man sagt, okay, vielleicht wäre das etwas, was ich jetzt in meiner Krise, jetzt habe ich da schon ein paar Jahre an mir selber rumgedoktert, jetzt ist es nichts geworden oder ich fühle mich immer noch nicht gut. Ne? Was kann ich in dem Jahr jetzt tun? An wen kann ich mich wenden? Was kann ich mir vornehmen? Es ist ja der Tag der Vorsätze. Ja? Mhm. Wir nehmen uns alle am Silvesterabend alles Mögliche vor und jeder sagt, nimm dir nichts mehr vor.
Mhm.
Ja? Aber vielleicht eine kleine Sache oder eine Wendung oder eine Idee zu haben, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für manche Krisen auch der Anlass sein kann oder eine Hoffnung wiedergeben kann.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, in all den Jahren, in denen Sie jetzt schon sich mit Menschen in solchen Krisen befassen, gibt es einen Satz oder einen Gedanken, der besonders vielen geholfen hat oder der fast immer hilft? Gibt es was, wo Sie sagen, der ist mittlerweile bei mir so eine feste Größe, weil das einfach so ein guter Satz ist oder so ein guter Gedanke?
Da müsste ich länger überlegen. Ich glaube, so ein ein Satz, den ich vielen immer wieder sage, der ist so ein Psychologensatz, ja, in Englisch auch noch, aber ich sage jetzt trotzdem, ja, also der heißt Energy flows where attention goes. Das heißt, deine Energie fließt dorthin, wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, ja. Und das können wir mittlerweile auch quantenphysisch schon zeigen, ja. Also da ist wirklich was dran. Das heißt, für Menschen in der Krise lenkt eure Aufmerksamkeit auf das, was euch gut tut, auf Dinge, die euch erfreuen, auf Dinge, die es leichter machen, ja. Und auch natürlich für Trauernde, ne? Ich muss nicht immer in der Schwere sein. Ich kann meine Aufmerksamkeit auch nur kurzzeitig auf was anderes lenken und schon verändert sich das ganze Sein eigentlich.
Mhm.
Also wenn es ein Satz wäre, ja, den ich gerne sage, dann ist es dieser.
Das ist ein wunderbarer Satz. Den werde ich mir merken, auch für den Alltag, nicht nur für die nächsten Tage. Und normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle den Menschen ein friedvolles Weihnachtsfest und schöne Feiertage wünschen. Genau das ist jetzt aber vielleicht genau das Falsche. Was wünschen wir denn jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die eine schwere Zeit gerade haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir wünschen Ihnen, möge es euch gut gehen. über die Tage und möge dir gut für euch sorgen.
Das ist ein guter Wunsch.
Ja.
Das wünschen wir allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Möge es euch gut gehen. Vielen Dank, Frau Wagner.
Sehr gerne.
Der Fränkische Talk ist ein Podcast von fränkischertag.de. Für die Aufnahme und Produktion ist heute Tobias Götz verantwortlich. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschott-Bachom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin wie immer für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Alle Kontaktdaten zu Hilfsangeboten, zur Notfallseelsorge, zum Krisendienst finden Sie in unseren Shownotes und im Artikel auf fränkischertag.de zu diesem Podcast. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.